So, ich begrüße Sie herzlich zum zweiten Vortrag unserer Sektion. Ich fange ein bisschen überpünktlich an, weil die Zeit so knapp bemessen ist und einfach den Referentinnen möglichst wenig davon zu stehlen. Es ist mir eine Freude, Christian Sterner vorzustellen. Er studierte hier in Wien Philosophie, Geschichte und deutsche Philologie, hat eine Diplomarbeit in Philosophie zum Thema der Gemeinschaft bei Heidegger und Levinas geschrieben und arbeitet derzeit nicht nur zu einer Diplomarbeit in den Geschichtswissenschaften zum Thema die Geschichtswissenschaft im Spiegel des Poststrukturalismus, sondern promoviert gleichzeitig auch in Philosophie zum Thema Tod und Gemeinschaft, den Ausgang von Heidegger und Derrida. Zu dem Thema werden wir gleich was von Christian hören. Ich möchte aber noch erwähnen, dass er ab 2012, und das freut mich ganz besonders, Mitarbeiter an einem FWF-Projekt ist, zum Thema Religion jenseits von Mythos und Aufklärung von Dr. Staudigl. Und von seinen Publikationen, die schon beachtlich sind, möchte ich zwei Arbeiten hervorheben. Den dicksten Band der Heidegger Gesamtausgabe Nummer 86, wo es über den deutschen Idealismus geht, hat er zusammen oder hat mitredigiert und mitgearbeitet bei Peter Trabny. Und in Bälde kommt ein Sammelband bei Königshausen und Neumann heraus für die Österreichische Gesellschaft für Phänomenologie zum Thema Phänomenologie und philosophische Anthropologie, ein Band, den er zusammen mit Herrn Böldner herausgibt. Christian, ich bitte dich jetzt zum Vortrag mit dem Titel Phänomenologie des Todes oder die Arbeit der Trauer. Bitte.
Ja, danke Matthias für die nette Einleitung. Ist ja immer in gewisser Weise skurril, wenn man da so dort steht und zuhören muss, was man alles selber gemacht hat. Der Titel ist Phänomenologie des Todes oder die Arbeit der Trauer. Der zweite Titel ist erst im Nachhinein dazu gekommen, weil ich in eine spezielle Richtung lenken möchte. Mein Vortrag besteht aus vier Teilen. Ich werde mich in einem ersten Schritt der Todesanalyse in der Phänomenologie mit Martin Heidegger nähern und versuchen, deren genuin eigenen Charakter herauszustellen. In einem zweiten Schritt wende ich mich dem Todesdenken des späteren Heidegger zu und versuche dabei, die zentralen Denkmuster herauszustellen. Diese zentralen Denkmuster werde ich dann in einem dritten Schritt mit dem Denken Jacques Derridas in Verbindung setzen. Dabei versuche ich aufzuzeigen, wie sich dessen Denken produktiv an Heideggers Analysen anschließen lässt, was sich vor allem im vierten und letzten Schritt anhand des Phänomens der sogenannten vorursprünglichen Trauer bei Derrida aufzuzeigen versuche. Ich möchte in meinem Vortrag noch ein Zitat voranstellen, das ich für bemerkenswert halte, auf das ich gerade kurz gestoßen bin, weil ich auf der Max Frisch Ausstellung war in Zürich. Das Zitat lautet: Lange bevor wir uns als sterblich begreifen, haben wir die Erfahrung von Zeit als Vergängnis. Das sehr frühe Erlebnis, dass das Leben immer so eine Todesrichtung hat. Ohne diese Erfahrung würde sich die Sinnfrage nicht stellen. Ohne die Sinnfrage, ob sie dann eine Antwort findet oder in die Verzweiflung führt, gibt es den Menschen nicht. Ich komme zu meinem ersten Abschnitt, die Phänomenologie und die Todesthematik. Die Phänomenologie wendet sich recht früh dem Thema des Todes zu und kommt dabei zu einem genuinen eigenen Verständnis des Todes, der Endlichkeit bzw. der Sterblichkeit. Heidegger stellt in seinem Hauptwerk Sein und Zeit keine geringere Frage als jene nach dem Sinn von Sein. Jener Sinn von Sein zeigt sich nach Heidegger im Horizont der Zeitlichkeit, für dessen Verständnis die Sterblichkeit des Daseins zentral ist. Insofern verwundert es nicht, wenn der gesamte zweite Abschnitt von Sein und Zeit, welcher die Zeitlichkeit des Daseins exponieren soll, von nicht weniger als 9 Paragraphen eröffnet wird, in welchen Heidegger sich dezidiert dem Todesphänomen und beziehungsweise dem Existenzial des Seins zum Tode widmet. Das genuin phänomenologische Verständnis des Todes begründet sich dabei vor allem in der fundamental-ontologischen Perspektive. Der Tod wird nicht als für sich selbst freistehendes Etwas in den Blick genommen, sondern es gilt umgekehrt, den seinsverstehenden Bezug des Daseins zum Tode auszuweiten. Kurz und mit James Damski gesagt, der sich nur diesem Todesphänomen in einem ziemlich dicken Buch widmet, der genuin eigene Charakter der phänomenologischen Todesanalyse besteht darin, das Phänomen des Todes nicht ontisch existenziell, sondern ontologisch existenzial in den Blick zu bringen. Heideggers Analyse besteht nun darin, den Tod als Phänomen darauf hin zu interpretieren, wie er, und ich zitiere, als Seinsmöglichkeit des Daseins in dieses hereinsteht und damit jeglichen Seinsentwurf allererst ermöglicht. Damit verändert sich die Perspektive auf den Tod radikal, weil die klassische Opposition von Leben und Tod insofern in gewisser Weise aufgehoben wird, als der Tod nun zu einem Phänomen des Lebens wird. Bei näherer Hinsicht erweist sich sogar noch diese Redeweise als schief, da der Tod nicht ein Phänomen des Lebens darstellt, sondern sich der Tod in jegliches Phänomen des Lebens einschreibt und nur aus dieser Einschreibung heraus das Leben überhaupt verstanden werden kann. Michael Theunissen hat diese Eigenart der phänomenologischen Todesanalyse treffend herausgestellt, wenn er schreibt, Zitat, wer so vom Tode spricht, der spricht nicht von ihm selbst, er spricht vom Leben. Entgegen einer wirkmächtigen philosophischen Tradition also, die den Tod stets noch an das Lebensende aufgeschoben und immer noch als eine für sich selbst bestehende Begebenheit interpretiert hat, scheint hier der Tod nun zum ersten Mal ein konstitutives Moment zu erhalten. Der Hereinstand des Todes nämlich verdreht die von der Tradition stets als linear gedachte Zeit demgemäß, als daraus eine aus dem Tod heraus zu denkende Zeitlichkeit entspringt. Kurz und vielleicht klarer gesagt, die Zeitrichtung verkehrt sich demgemäß, als dass wir vom Tode her leben. Diese Wendung vom Tode her leben habe ich einer Formulierung Theunissen entlehnt, der schreibt, Zitat, als Lebewesen auf unseren Tod hinlebend, leben wir als die, die ihr Leben führen, von unserem Tode her. Auch Byung-Chul Han kommt in seiner Analyse zu einer ähnlichen Formulierung. Er schreibt, Zitat, der Tod ist kein bloßer Schlusspunkt, sondern ein Nullpunkt des Lebens, wo dies anfängt. Es ist insofern leicht verständlich, warum sich Heidegger immer wieder anschickt, den doch triftigen Unterschied zwischen einem linearen und einem ontologischen Zeitverständnis unermüdlich zu betonen. Während im linearen Zeitverständnis der Tod ohne merkliche Konsequenz an das Ende des Lebens verdrängt werden konnte, weil er ja nur dann wirklich eintreffen würde, so wird im ontologischen Zeitverständnis der Tod zum Grund bzw. Ungrund, aus welchem heraus das Leben allererst entspringt. Die Erfahrung der Endlichkeit also eröffnet den spezifisch menschlichen Zeithorizont, den wir als Leben bezeichnen. Oder wie dies Eugen Fink sehr schön beschreibt, Zitat, wir leben ständig und immerzu unsere Sterblichkeit, wir entgehen ja erst im Sterben. Der Tod ist also nicht nur eine Daseinsstruktur, um mit Eugen Fink zu sprechen, sondern er betrifft letztlich das gesamte menschliche Verhalten zu Sein, Wahrheit und Welt. Noch der höchste Punkt der Wahrheit scheint letztlich durch die Sterblichkeit gebrochen. Jeder noch so beiläufige Kontakt mit dem Mitmenschen durch die Sterblichkeit geprägt. Jedes Selbstverhältnis ist jenes eines Sterblichen zu sich selbst. Es wäre also an dieser Stelle nicht unangemessen, in Anlehnung an Käthe-Meyer-Drabe von der Lebenswelt als Sterbenswelt zu sprechen. Ich komme nun zum zweiten Abschnitt, Sterblichkeit, die Sterblichen, die Sterbenswelt. Fast 25 Jahre nach Sein und Zeit kommt Heidegger in den Vorträgen Das Ding von 1950 und Bauen, Wohnen, Denken von 1951 wieder auf das Thema des Todes, jedoch in gänzlich anderer Konfiguration zu sprechen. Obgleich die sogenannte Kehre eine Verabschiedung der Existenzialanalyse bedeutet, scheint Heidegger dennoch in begrenzter Hinsicht an seine Analysen in Sein und Zeit anzuschließen. Noch in Sein und Zeit begriff Heidegger die Sterblichkeit, Zitat, als Titel für die Seinsweise, in der das Dasein zu seinem Tode ist. Heidegger schließt daran insofern an, als er zum einen dieser Analyse der Sterblichkeit als Seinsweise des Menschen treu bleibt und zum anderen insofern er von nun an vom Menschen terminologisch als dem Sterblichen spricht. Den Gedanken der Sterblichen entwickelt Heidegger hier in dem, was er das sich ereignende Spiegelspiel des Gefierts nennt. Leitend ist dabei die Entgegensetzung im Gefiert, will sagen, die Sterblichen sind die Sterblichen auf der vergänglichen Erde, unter dem ewigen Himmel und im Angesichte der unsterblichen Götter. In jenem Gefiert zeichnet sich der Mensch dadurch aus, dass er im Gegensatz zu den unsterblichen Göttern überhaupt sterben kann und insofern den Tod als Tod vermag. Heidegger schreibt, die Sterblichen nennen wir jetzt die Sterblichen, nicht weil ihr irdisches Leben endet, sondern weil sie den Tod als Tod vermögen. Es ist an dieser Stelle vor allem auffällig, dass Heidegger abermals, wie auch schon in Sein und Zeit, einen Unterschied macht zwischen einer bloßen Endlichkeit und einer Sterblichkeit, in welcher der Tod als Tod vermocht wird. Sie kennen vermutlich diese Passagen in Sein und Zeit, wo Heidegger ziemlich differenziert darauf eingeht, was der Unterschied ist zwischen Enden, Verenden, Sterben, und macht da diese Unterscheidung zwischen Tier und Mensch und sagt, das Tier verendet und der Mensch ist derjenige, der sterben kann. Ebenso auffällig ist die Wendung, den Tod als Tod vermögen. Die Bedeutung dieser Wendung wird durch eine Stelle erhellt, welche im Vortrag Was heißt Denken zu finden ist. Ich zitiere jetzt ein bisschen längere Passage. Etwas Vermögen heißt, etwas nach seinem Wesen bei uns einlassen, inständig diesen Einlass hüten. Doch wir vermögen nur solches, was wir mögen. Solches, dem wir zugetan sind, indem wir es zulassen. Wahrhaft mögen wir nur jenes, was je zuvor von sich aus uns mag, und zwar uns in unserem Wesen, indem es sich diesem zuneigt. Durch diese Zuneigung ist unser Wesen in Anspruch genommen. Wenn nun also die Sterblichkeit des Menschen dadurch bestimmt ist, dass der Sterbliche den Tod als Tod vermag, so ist damit in gewisser Hinsicht ein responsives Spiel gemeint, in welchem der Mensch sich auf den Tod verstehend bezieht und dies jedoch aber nur, weil er durch den Tod je schon für dieses Spiel geöffnet wurde. Mit Jacques Derrida gesprochen, ist der Tod nun also jenes, Zitat, was insgesamt betrachtet uns zukommt oder auf uns zukommt, wobei es uns in dem Maße zusteht, wie wir ihm eigentümlich angehören. In diesem ereignenden Spiel ist der Mensch nicht einfach schon vollgültig der Sterbliche im Sinne einer Definition, sondern er wird gleichsam der Sterbliche und dies in dem Maße, wie er schon der Sterbliche ist. Das erinnert natürlich an diese Formulierung in Sein und Zeit, wo Heidegger in Anlehnung an das Pindar-Zitat diese Wendung formuliert, werde, was du bist. Durch seine Sterblichkeit vom Tod in den Anspruch genommen, muss er diesem Anspruch versuchen, gerecht zu werden, ihm zu entsprechen. Dieses Spiel zwischen Anspruch und Entsprechung ist an keinem befriedigenden letzten Punkt zu bringen. Und dennoch, oder gerade deswegen, wird der Mensch durch diesen aufgerissenen Horizont in seinem Wesen bestimmt und insofern wird auch sein ganzes Verhältnis zur Welt von diesem Aufriss her durchstimmt. Ich komme nun zum dritten Punkt und leite nun von Heidegger über zu Derrida. Der dritte Punkt, Derridas Figur der Endaneignung. Gerade diesen Gedanken eines responsiven Spiels gilt es in produktiver Weise mit Jacques Derrida weiter zu verfolgen. Dabei möchte ich mich vor allem auf den Gedanken der Endaneignung, der Exappropriation im Französischen, konzentrieren, welcher in gewisser Weise sein ganzes Denken durchzieht und welcher ebenso in Bezug auf den Tod Verwendung findet. Derrida verwendet diesen Begriff vor allem, um das Selbstverhältnis des Subjekts zu charakterisieren. Nach Derrida ist das Subjekt also das, beziehungsweise was man mit dem Namen Subjekt bezeichnen könnte, weil Derrida hat bekanntlich ziemlich große Abneigungen gegen den Begriff des Subjekts, von jeher durch einen Entzug geprägt und insofern nicht in der Lage, in eine sich selbst genügsame Selbstpräsenz einzutreten. Schon in die Stimme und das Phänomen zeigt Derrida auf, dass eine irreduzible Nichtpräsenz, Zitat, für die Struktur des Selbstbewusstseins von konstitutiver Bedeutung ist. Ähnlich wie Levinas denkt Derrida ein Subjekt, welches je schon durch die Spur des anderen bestimmt ist, eine Spur, welche es nicht einholen kann und welche unendlich weit vor ihm liegt, bevor es überhaupt zu sich kommt. Bevor sich das Subjekt nun also auf Fremdes bzw. anderes oder sogar auf sich selbst bezieht, trägt es stets schon diese Fremde in sich, insofern es sich nun nicht mehr in eine sich selbst genügsame Sphäre der Eigenheit oder Selbstheit zurückziehen kann, weil diese Sphäre von jeher schon angetastet und verwundet wurde, kommt es zu einer eigentümlichen Verschränkung von innen und außen, von eigenem und Fremdem, wobei letztlich die Grenze zwischen diesen Rändern in seiner ganzen Fragwürdigkeit aufbricht. Gerade an dieser Stelle setzt jene Figur an, welche Derrida als Entaneignung bezeichnet. in der Begegnung mit anderem, womit nicht nur der andere Mensch gemeint ist, sondern generell andersartiges eben und gerade besonders jetzt hier der Tod, ist das Subjekt durch den ständigen Versuch der Aneignung bestimmt. Dabei versucht es, das andere zu integrieren, es gleichsam zu assimilieren und ihm in Anlehnung an eine Formulierung von Bernhard Waldenfels den Stachel des Fremden abzubrechen, um es der harmonischen Logik desselben einzugliedern. Gleichzeitig macht Derrida jedoch deutlich, dass dieser Versuch nie gelingt und stets zum Scheitern verurteilt bleibt. Zum einen gibt es keinen archimedischen Nullpunkt der Erfahrung, keine sichere Residenz der Selbstgegenwärtigkeit, welche ohne sich sogleich in sich selbst zu spalten, das Fremde in konstitutiver Art und Weise, und man möchte fast sagen in Quarantäne, erfahren und von einer Kontamination des eigenen fernhalten könnte. Zum anderen ist der Anspruch, welcher vom Fremden an das Subjekt ergeht, nicht in der Logik des Subjekts einholbar, weil es stets den Erfahrungsraster des Subjektes übersteigt. Mit jedem Versuch dieser scheiternden Aneignung bricht nun nur noch mehr die Irreduzibilität des anderen und des Fremden auf, wodurch das Subjekt nur noch mehr dem fremden Anspruch ausgesetzt wird. Gerade dieses ständige Scheitern aber treibt gerade das Streben der Aneignung an, welche notgedrungen immer wieder enttäuscht wird, aber gerade auch dadurch nie an ein Ende gelangt und insofern diese konstitutive Bedeutung hat. In Bezug auf den Tod wird dieses Moment der Entaneignung auf besondere Weise deutlich. Das Subjekt bezieht sich auf den Tod, obgleich der Tod bei jedem Versuch der Aneignung nur noch mehr dem Zugriff entgleitet, was umgekehrt nur noch mehr das Bestreben der Aneignung des Todes antreibt. Diese Figur, ständig bis an das Lebensende das Ende zu finden, ist durch Heidegger schon angesprochen worden, nämlich in der Bestimmung des Menschen, der als einziger unter den Lebewesen sterben kann. Und sterben kann heißt bei Heidegger ständig den Tod als Tod bis zu einem konkreten faktischen Ableben vor sich zu haben. Ich komme nun zum vierten Abschnitt, die Trauerarbeit und die Arbeit der Trauer. Als eine paradigmatische Form der Entaneignung, welche mit dem Denken des Todes aufs Innerste verstrickt ist, ist jene der Trauer, oder wie Derrida sie in wechselnden Bezügen nennt, wahre Trauer, ursprüngliche Trauer, unmögliche Trauer, vorursprüngliche Trauer. Das hängt damit zusammen, dass Derrida in so vielen verschiedenen Kontexten auf das Phänomen der Trauer zu sprechen kommt. Es gibt einerseits Texte, in denen er sich dem Problem der Trauer in theoretischer Hinsicht widmet, und es gibt, das gerade vor einem Jahr herausgekommen, ein Sammelband, der heißt Jedes Mal einzigartig, das Ende der Welt, in dem 16 Trauerreden, die er auf Gedenkfeiern für verstorbene Freunde und Kollegen gehalten hat. Je nachdem ist dann eben dieses Moment der Trauer in verschiedener Konfiguration vorzufinden. Sigmund Freud hatte in seinem Aufsatz Trauer und Melancholie von 1917 die Trauer bestimmt als einen Zustand, welcher durch einen konkreten Trauerfall ausgelöst wird, wie beispielsweise der Tod eines geliebten Menschen. Hauptsächliches Augenmerk der klinisch-psychologischen Betrachtung ist die Frage, wie man die Trauer am besten bewältigt und wie diese Trauerarbeit erfolgreich verlaufen kann, wobei letztlich eine Beendigung des Schmerzes und damit der Trauer intendiert ist. Dementgegen denkt Derrida eine Trauer, welche nicht erst mit dem konkreten Todesfall beginnt, sondern eine viel ursprünglichere Trauer, sozusagen eine vorursprüngliche Trauer, die dem Todesfall schon vorausgeht und überdies das Verhältnis zu dem anderen, sterblichen Menschen im Vorhinein strukturiert. In seiner Gedenkrede für Hans-Georg Gadamer kommt Derrida auf diese vorursprüngliche Trauer zu sprechen. Zitat: Der Tod hat diese Trauer sicherlich verändert, durch ihn lastet sie unendlich schwerer. Der Tod hat sie besiegelt, für immer. Es fällt mir aber dennoch schwer zu unterscheiden, inwiefern sie auf den Tod des Freundes zurückgeht oder ihm, kursiviert, schon so lange vorausgegangen ist. Derrida scheint dabei deutlich machen zu wollen, dass die Trauer zwar beim Tod des Freundes greifbar wird, aber bereits schon lange zuvor im Spiel war und einen gewissen Zugang allererst ermöglicht und in seiner Form gestiftet hatte. In seiner Gedenkrede an Louis Marin bekräftigt er diesen Zug der Trauer und beschreibt sie als, Zitat, die Trauer, die dem Tod folgt, aber auch die Trauer, die sich vorbereitet und darauf gefasst macht, seit immer, dem Tode derjenigen zu folgen, die man liebt. Die Liebe oder die Freundschaft wären nichts als die Leidenschaft, die Ausdauer oder die Geduld dieser Arbeit. Interessant ist an dieser Stelle vor allem, dass Derrida den Begriff der Arbeit verwendet, beziehungsweise sich insofern den Begriff der Trauerarbeit von Freud annimmt, dabei dieser Arbeit jedoch einen anderen Sinn zukommen lässt. Entgegen der klassischen Trauerarbeit, in welcher der Verlust des geliebten Menschen verarbeitet, der Schmerz überwunden und letztlich die Trauer beendet wird, scheint Derridas Verständnis der Trauerarbeit keineswegs eine Überwindung des Schmerzes und damit eine Beendigung der Trauer anzustreben. Für Derrida ist diese Trauer unabtragbar, arbeitet ohne Unterlass und kommt dabei an kein Ende. Derrida führt diese Trauer auf die Sterblichkeit bzw. diesen uneigenbaren Umstand des eigenen Todes zurück, der seit jeher in uns arbeitet, der aber umgekehrt dem Subjekt auch dazu verhilft, derjenige zu sein, der er ist. Derrida schreibt diesbezüglich, Zitat, wir sind wir selbst nur aus diesem Wissen heraus, das älter ist als wir. Derrida knüpft dabei insofern an die Tradition der phänomenologischen Todesanalyse an, insofern auch er die Sterblichkeit als Bedingung der Möglichkeit des Zugangs zur Welt interpretiert. Derrida geht dabei jedoch nun einen Schritt weiter und formuliert die Tendenz, welche bei Heidegger schon angelegt ist, aus. Derrida verbindet an dieser Stelle nämlich den Bezug zum Tod mit dem Bezug zum anderen, insofern er aufzeigt, dass die Beziehung zum Tod als einer nicht aneigenbaren Andersheit allererst den Raum bietet, in welchem der andere empfangen werden kann. Kurz und vielleicht klarer ausgedrückt, der eigene Tod, durch welchen das Subjekt allererst zu sich kommt, öffnet das Subjekt für den anderen sterblichen Menschen. Diese vorursprüngliche Trauer, welche Derrida hier denkt, scheint dabei allein ein Bestreben zu diktieren, nämlich, Zitat, das Nichtverstehen zu akzeptieren und ihm den Platz zu lassen. Diese Trauer würde nach Derrida gerade dieses Unvorstellbare des Todes akzeptieren, diese Unmöglichkeit des eigenen Todes bejahen. Und Derrida schreibt weiter, Zitat, das Unmögliche an dieser Stelle, das ist der andere, so wie er zu uns kommt, als ein Sterblicher zu uns Sterblichen. Vielleicht also, so könnte man nun abschließend in den Raum stellen, sind alle diese Formen der Trauer nur Iterationen des einen einzigen, nie identifizierbaren Todes. Dieses ersten Todes in uns, eines Todes, der noch gar nicht gestorben wurde, der uns aber, ohne dass wir davon Kenntnis genommen hätten, die Welt aufgeschlossen hat. Dankeschön.